Das ist im Matthäusevangelium im Herzen der Bergpredigt. Und der Herr Jesus hat ja hier vor allem in Kapitel 7 Grundsätze gezeigt. Wir haben es ja gesehen, dass er mit dem Richter beginnt. Und das ganz wichtig ist, das richtig zu verstehen. Aber auch das Gebet, wie Gott Gebete erhört und dass er will, dass wir bitten. Jetzt kommt ein neuer Grundsatz. Matthäus 7, 12 sagt, alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso. Denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Wir müssen diesen ungeheuer wichtigen Satz genau untersuchen, aber jetzt kommt hier eine Formulierung und die müssen wir zuerst etwas ins Licht stellen. Der Jesus sagt, dieser Grundsatz geht aus dem Gesetz und den Propheten hervor. Jetzt muss man natürlich wissen, dass das Alte Testament, auch die Bibel, die der Herr Jesus benutzt hat, etwas anders aufgebaut ist wie unsere Bibel. Also der Anfang stimmt noch, aber dann fängt es abzuweichen. Und zwar, der erste Teil der hebräischen Bibel ist die Tora. Das ist einfach das Gesetz, das mosaische Gesetz. Der zweite Teil, und das sind jetzt die Propheten, das heißt Nebiim. Und da gibt es zwei Unterschiede, Rishonim und Achoronim. Und zwar, das ist so, die Propheten waren Josua, Richter, interessant, da kommt bei uns ja dann Ruth, die fällt hier. Dann kommt 1. und 2. Samuel, 1. und 2. Könige. Das sind der erste Block der Propheten. Der zweite Block der Propheten sind Jesaja, Jeremia, Hesekiel und die 12 kleinen Propheten, sprich von Hosea bis zu Malachi. Also das ist das, was man unter Propheten versteht. Und er sagt jetzt hier, Tora, das Gesetz und die Propheten, das hat diese Wirkung. Der dritte Teil, das sind die Ketubim, das sind die Schriften. Das sind die Psalmen, Sprüche, Hiob, Hohelied, Ruth, Klagelieder, Prediger, Esther, Daniel, Esra, Nehemia, 1. und 2. Chronika. Wisst ihr, das ist jetzt auch interessant, weil man muss sich ja überlegen, die Bibel sagt ja nichts irgendwie. Sie hätte ja auch sagen können, die alttestamentlichen Schriften. Sagt sie nicht. Sie sagt nur Propheten und das Gesetz. Und zwar, wenn ihr das einmal euch jetzt in Ruhe anguckt, dann seht ihr einfach, hier hast du zum Beispiel auch die 5 Bücher Mose. Hier hast du die gewaltige Aussage eines Jesaja, Jeremia, Hesekiel. Und bei den Ketubim, bei den Schriften hast du eher, ich sag's mal so, das Poetische, das Erbauliche, also das Seelsorgerliche. Aber er sagt, da geht's drum, was man tut. Und ich denke, wir haben hier einen ganz, ganz wichtigen, zentralen Punkt. Und müssen natürlich hier jetzt auch uns das nochmal angucken. Zum Beispiel, der Herr Jesus und der Apostel Paulus haben Gesetz und Propheten in einer ungeheure wichtige Weise benutzt. Zum Beispiel Lukas 24, 27. Und, das ist ja noch der Auferstehung, sagt der Jesus, praktisch die Emmaus-Jünger, was die Wahrheit ist. Und die Bibel sagt, er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Jetzt versteht ihr auch, warum hier zum Beispiel Propheten in der Mehrzahl steht, alle Propheten, weil es zwei Blöcke gibt. Und dann am Schluss in allen Schriften, das ist dann Ketubim, das ist der Schluss. Also hier sagt er praktisch, wenn man der Herr Jesus beweist, die Beweiskette geht durch das ganze Alte Testament durch. Da gehören die Psalmen und das genauso dazu, der dritte Block. Aber für unser Thema, dass man das, was man selber erwartet, am anderen tun soll, sagt der Jesus ausdrücklich, nur die Tora und nur die Propheten. Paulus macht das Gleiche in Apostelgeschichte 28, 23. Und zwar, er sagt hier, er hat ihnen ihr Zeugnis gegeben und dann heißt es im Mittelteil, und er legte vom Morgen bis zum Abend in einem ausführlichen Zeugnis das Reich Gottes dar und suchte sie zu überzeugen, von dem, was Jesus betrifft, ausgehend von dem Gesetz Moses und den Propheten. Ist interessant. Paulus lässt die Schriften weg, der Jesus nimmt sie dazu. Also man sieht, das hat alles einen Sinn. Wenn ihr in Zukunft Gesetz und Propheten lest, dann habt ihr genau das, was hier steht. Diese Bücher. Dann habt ihr nicht die Psalmen, nicht die Sprüche, nicht der Hiob, sondern genau diese zwei Blöcke. Wenn aber dann noch Schriften dabei steht, dann habt ihr die ganze Thematik des Alten Testamentes. Also muss hier Bibel einfach genau lesen. Und jetzt hier bei uns haben wir es mit den Propheten, um im Gesetz zu tun. Und dazu muss man einfach ein paar Grundsätze vom Gesetz und Propheten wissen. Dann können wir das nämlich nachher angucken, was das für uns bedeutet. Psalm 119, Vers 18. Öffne mir die Augen, damit ich sehe die Wunder in deinem Gesetz. Wisst ihr, die Bibel sagt, das alttestamentliche Gesetz, die fünf Bücher Mose, hat letztendlich Wunder, die aber so sind, dass du es nicht siehst. Das heißt, wenn Gott die nicht offenbart, dann siehst du die nicht. Also du brauchst Offenbarung von Gott, dass die Wunder im Gesetz siehst. Nehmen wir mal ein Beispiel. Ein Wunder im Gesetz sind zum Beispiel 3. Mose 1, die ganze alttestamentliche Opfer, die, wenn man sie zusammennimmt, letztendlich eine Gesamtheit des Opfers Jesu darstellen. Da hast du dann praktisch die ganze Opfer Jesu dargestellt, ganz wichtiges Brandopfer, die Hingabe, die völlige Zerstörung vom Herr Jesus als Mensch, wo er hier sich geopfert hat. Das siehst du alles. Du siehst, dass es in Teile zerteilt werden muss, dass Gott und er sein Eigner so getrennt werden. Also da ist alles drin. Oder ich denke jetzt zum Beispiel an 2. Mose 30, 22 und Folgeverse. Hier hast du ja das heilige Salböl, also die Wirkung vom Heiligen Geist. Und da hast du Myrrhe, Zimt, Kalmus, Kassia, Olivenöl. Wenn du jetzt die untersuchst, dann hast du Geheimnisse. Zum Beispiel, da sagt Myrrhe sagt aus, das ist ein Stoff, der lindert Schmerz und stillt Blut. Zimt ist wie süßes, würziges Feuer, scharf stechend wärmend. Kalmus, würzig, süß, schmerzlindernd, verdauungsfördernd, Säure abbauend, wohlriechend, angenehm im Geschmack. Kassia lindert Brandwunden, ist nahrhaft. Und Olivenöl ist nahrhaft, macht haltbar, geschmeidig, weich, glänzend. Das sind Geheimnisse. Da hat Gott ausgerechnet, solche Stoffe genommen, die genau das Wirken des Heiligen Geistes widerspiegeln. Wenn der Heilige Geist wirkt, dann baut man Säure ab. Dann geht der Frust weg. Wenn der Heilige Geist wirkt, dann letztendlich ist es verdauungsfördernd. Das heißt, man kann Dinge wegstecken, die man sonst nicht wegstecken kann. Das sind die Wunder im Gesetz. Das mosaische Gesetz ist was Wunderbares, aber es ist furchtbar, weil die Bibel sagt, und das gehört genauso zu der Schrift, wenn man hier sieht, wo die Bibel sagt, das Wort ist Geist und Leben, und wo sie ganz klar sagt, der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Wenn man das mosaische Gesetz falsch anwendet, dann wirkt es tödlich. Darum müssen wir auch sehen, was der Jesus hier gemeint hat, wenn er sagt, das, was euch die Leute tun sollen, das tut. Das ist eine besondere Wiederanwendung vom mosaischen Gesetz. Das kommt darauf an, wie man es anwendet. Und Matthäus 22, 37, einfach ein paar Stellen, wie hier der Herr Jesus das selber anwendet, das Gesetz. 22, 37 bis 40, da sagt er, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Das ist nicht das Thema für heute, aber der nächste Teil. Und das zweite ist ihm vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Das ist jetzt interessant. Also er sagt praktisch, das ist jetzt die Fortsetzung. Wenn du das Gesetz und die Propheten richtig anwendest, dann letztendlich wirst du Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüte lieben und dein Nächster wie dich selbst. Der zweite Teil, wie wir mit dem Nächsten umgehen, das ist Thema von Matthäus 7,12. Also ihr merkt, man muss ein bisschen aufsplittern, die Bibel, aber dann hast du ganz klare Aussagen. Und Jesaja 42, 21 sagt, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, es gibt ja manche, die sagen, naja, das Gesetz gilt ja nicht für uns, und dann gibt es Leute, die verachten das Gesetz, das ist auch falsch. Denn in Jesaja 42, 21 steht, es gefiel dem Herrn um seiner Gerechtigkeit willen, das Gesetz groß und herrlich zu machen. Also, das ist was Wunderbares, wenn man es richtig versteht. Jetzt nochmal zu unserem Bibelvers heute und zu der ganzen Thematik. Die Bibel sagt praktisch, du kannst durch das mosaische Gesetz und durch die Propheten in eine Herzensstellung kommen, dass du Gott von ganzem Herzen liebst. Du kannst aber auch durch das mosaische Gesetz und durch die Propheten in eine Herzensstellung kommen, dass du geistlich dich dem Nächsten gegenüber vollkommen richtig benimmst. Und genau das ist unser Thema. Das ist unser Thema. Dazu hat Gott die Propheten und das Gesetz gegeben. Wenn du es aber falsch benutzt, als Buchstaben, zum Beispiel indem du sagst, jetzt sollst du nach 5. Mose 22, Vers 5 so und so bestimmte Vorschriften einhalten, die sowieso niemand tut, dann hast du im Endeffekt das Gesetz falsch angewendet und dann ist der Tod im Topf. Also mir ist das wichtig, dass das klar rauskommt. Man muss es richtig anwenden, so wie Gott es wollte. Wir werden nachher sehen, wie man unseren Teil anwendet. In Psalm 19, Vers 8 heißt, das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Es ist vollkommen. Aber ich sage es mal so, als Buch, das benutzt wird, wenn Leute gerettet werden wollen, dann gilt 5. Mose 27, 26 und da haben wir ein Problem. Verflucht sei, wer die Worte dieses Gesetzes nicht aufrechterhält, indem er sie tut. Und das ganze Volk soll sagen Amen. Also Jakobus sagt ja das Gleiche, Jakobus 2, 10, wer in einem praktisch verfehlt, hat das ganze Gesetz missachtet. Also ihr versteht den Unterschied. Das Gesetz hat viele, viele Wirkungsweisen. Du kannst es anwenden und durch es gerecht werden wollen. Wenn du ein einziges Gebot nicht hältst, bist erledigt. Fällt weg für uns. Das Zweite ist, du kannst durchs Gesetz Liebe zu Gott erleben. Du kannst aber auch durchs mosaische Gesetz das Richtige begreifen, wie du dich im Nächsten gegenüber verhalten sollst. Und immer natürlich Prämisse, die Voraussetzung, dass der Heilige Geist das Gesetz offenbart, dass es lebendig macht und dass wir diese Geheimnisse im Gesetz verstehen. Galater 3,10 sagt, denn alle, die aus Werken des Gesetzes sind, sind unter dem Fluch. Und da kommt verflucht sei, praktisch wer hier dazugehört und sagt, Jesus hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes. Das heißt, wir haben mit dem Gesetz jetzt nichts zu tun, dass wir jetzt heute Abend sagen, dann werden wir wieder im mosaischen Gesetz. Wir nehmen jetzt zum Beispiel Teile des Gesetzes und sagen, jetzt musst du das so halten. Sondern die Bibel sagt was anderes. Sie sagt, an dem Gesetz und an dem Propheten siehst du, wie du dich dem anderen gegenüber verhalten sollst. Da geht es jetzt nicht darum, vom Gesetz, um den Teil. Das Gesetz hat ja Teile. Um den Teil, dass er sagt, wenn du ein Haus baust, das war in Israel wichtig, in Deutschland nicht, dann musst du ein Geländer auf dem Dach machen, dass keiner runterfällt. Das ist nicht unser Thema. Sondern er sagt ausdrücklich, der Jesus, es geht darum, wie du dich dem anderen gegenüber verhältst. Das heißt, da kommt dann der Teil des mosaischen Gesetzes, du sollst nicht stehlen. Du sollst kein falsches Zeugnis reden. Du sollst nicht lügen, du sollst nicht begehren. Das sind ja wieder die Dinge. Also ihr merkt, man muss, wenn man jetzt sagt, Gesetz und Propheten, muss man schön unterscheiden, was meint hier die Bibel. Wir gehen auf den Teil, der uns zeigt, wie wir uns verhalten sollen. Aber nochmal ein paar Bedeutungen vom Gesetz, Römer 4, 15. Das Gesetz bewirkt nämlich Zorn. Es ist ein Gerichtsbuch. Ein Buch des Gerichtes, wo Gott letztendlich Gericht ausübt, seinen Zorn wirken lässt. Und die nächste Bibel stellt Römer 3, 20. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis, da steht im Griechischen Epignosis, Vollerkenntnis der Sünde. Das heißt, wenn der Herr Jesus durch seinen Heiligen Geist letztendlich das Wort Gottes lebendig macht, dann bewirkt das mosaische Gesetz Vollerkenntnis der Sünde. Jetzt sind wir schon wieder bei unserem Teil. Das betrifft uns jetzt wieder. Wenn ich das mosaische Gesetz lese und mein Herz ist offen fürs Wirken vom Heiligen Geist, dann passiert was ganz Einfaches. Dann wird der Herr mir genau durch die Teile des mosaischen Gesetzes, die die zwischenmenschlichen Beziehungen ansprechen, wird er mir letztendlich Sünde, wo ich nicht in Ordnung bin, vor Augen führen. Bitte verteidigt, das ist wichtig. Er wird man natürlich genauso durchs mosaische Gesetz vor Augen führen, wenn ich den Herr nicht liebe. Wird genauso kommen. Aber für unseren Teil ist es wichtig, die Teile, die das Zwischenmenschliche meinen, die macht er durch den Heiligen Geist lebendig. Aber für die Erlösung gilt Römer 10, 4, Christus ist das Ende oder Ziel des Gesetzes. Und Römer 7, 4, ihr seid dem Gesetz getötet durch den Geist des Christus. Das heißt, wir brauchen das mosaische Gesetz nicht halten. In Galater 2, 16 hat er das nochmal zusammengefasst. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Jedoch, weil wir erkannt haben, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, so sind auch wir an Christus Jesus gläubig geworden. Damit wir aus dem Glauben an Christus gerechtfertigt würden und nicht aus Werken des Gesetzes, weil aus Werken des Gesetzes kein Fleisch gerechtfertigt wird. Das ist das Problem. Und jetzt merkt ihr vielleicht schon, nur aufgrund von den paar Stellen, das Gesetz hat viele Ebenen, viele Wirkungsweisen und ich muss es richtig anwenden. Und der Jesus sagt uns ganz einfach in Matthäus 7, 12, wenn du das mosaische Gesetz und die Propheten richtig anwendest, dann verhältst du dich dem Nächsten gegenüber richtig. Und das ist unser Thema. Aber das Gesetz kann auch mal anders wirken, dass der Heilige Geist lebendig macht, wie mein Verhältnis zum Vater im Himmel ist. Kann genauso passieren. Also es heißt zu Deutsch, wir müssen hier, wenn wir über das Gesetz reden, man kann jetzt nicht nur sagen, Gesetz und die Propheten und dann gesetzlich ein paar Bibelstellen rausziehen, das geht nicht. Sondern wir müssen letztendlich diese Stelle so benutzen, wie es Gott gemeint hat. Nämlich, dass er im Endeffekt uns durchs Gesetz klar macht, wie ich mit dem Nächsten umgehe. Und das macht der Heilige Geist lebendig. Ich wollte bloß aufzeigen, dass ihr seht, was das Gesetz für verschiedene Wirkungsweise hat. Und hier kommt es jetzt nicht darauf an, dass ich Stelle rausgreife, wo man sagt, das ist gesetzlich. Wisst ihr, zum Beispiel 5. Mose 22, Vers 5 sagt, der Frau soll keine Männerkleidung und der Mann keine Frauenkleidung tragen. Interessant ist falsch übersetzt, Schlachter hat es richtig. Es steht bei, eine Frau soll keine Männerkleider tragen. Da steht letztendlich, eine Frau soll keine Männerdinge tragen. Das heißt Geräte und solche Dinge, Waffen, solche Sachen. Aber bei Mann steht Kleider. Wisst ihr, das ist wieder, aber das ist nicht unser Thema. Jetzt kann man das wieder nehmen und sagen, so und quält die Leute mit Erweisungen, ob es die Bibel gar nicht gibt. Dazu ist im Neuen Testament nicht aufgegriffen worden. Sondern, das ist was ganz anderes. Es geht bei unserem Thema darum, im mosaischen Gesetz ist beschrieben, wie man sich einem anderen gegenüber benimmt und die sollen wir beachten. Aber ich muss zum Beispiel 5. Mose 22, 5 gar nicht beachten. Aber diese Dinge soll ich beachten. Aber nicht als neues Gesetz, sondern als Muster. Als Typus, als Beispiel, dort zeigt er mir, aha, so ist es gemeint. Und da verstehe ich auch die Sündekataloge. Kennt ihr die große Sündekataloge? Römer 1, 18 bis 32, 1. Korinther 6, 9, Galater 5, 19 bis 21, das sind die große Sündekataloge. Dann verstehe ich die vom Alten Testament her. Dem Alten Testament zeigt er, wie ich mich verhalte soll. Und Hebräer 10, 1, es ist ein Schattenbild. Und Christus hat den Körper und Lukas 24, 27 hat uns schon gezeigt, es offenbart ihn. Und Paulus hat das Recht Gottes mit ihm geoffenbart. Als ihr seht, wir müssen jetzt hingehen, wenn wir die Bibelstelle ernst nehmen, Matthäus 7, 12. Wir müssen das mosaische Gesetz nehmen, aber aus dem mosaischen Gesetz nur die Teile herausnehmen. Nur die Teile, die letztendlich das Zwischenmenschliche betreffen. Und dann müssen wir aus Jesaja die Stelle herausnehmen, die das Zwischenmenschliche betreffen. Und dann letztendlich haben wir das, was Gott von uns will. Und er sagt, so musst du aus Neuen Testament verstehen, wie im Alten Testament diese Erweisungen waren, so sollst du dich benehmen. Aber ich brauche kein Geländer aufs Dach machen. Ihr begreift. Auch Essensvorschriften. Die alttestamentliche Essensvorschriften sind vorbei. Ich hätte sowieso nie essen, was verboten ist, aber weil ich es nicht mag, aber man kann das essen, das ist kein Problem. Ihr versteht, und jetzt lernen wir gleichzeitig aus dem Text, wie man mit dem Gesetz umgeht. Ich muss immer gucken, welchen Teil spricht das Neue Testament an. Und den Teil, den es anspricht, den nehme ich. Und das ist heute zwischenmenschlich. Wie gehe ich mit dem Nächsten um? Propheten, Epheser 2, 19 sagt praktisch, dass wir auf der Grundlage der Apostel und Prophet steht. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt für uns alle. Vers 20, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selber der Eckstein ist. Wisst ihr, wenn du jetzt das mosaische Gesetz siehst, da hast du ja klare Anweisungen, was du tun sollst und lassen sollst. Jetzt im Jesaja sind sie etwas, im Propheten, sind sie etwas anders. Zum Beispiel Jesaja 48, 10. Siehe, ich habe dich geläutert, aber nicht im Silberschmelzofen. Im Schmelzofen des Elends habe ich dich geprüft. Um meinetwillen will ich es vollbringen. Denn wie würde ich sonst gelästert? Ich will meine Ehre keinem anderen geben. Da geht es jetzt zum Beispiel um eigene Ehre. Eigene Ehre hat jetzt mit dem Zwischenmenschlichen zu tun. Du gehst praktisch hin und willst beim anderen angesehen sein. Du suchst Ehre beim anderen. Das ist jetzt zwischenmenschlich. Das ist genauso ein Teil vom mosaischen Gesetz, wo man sagen muss, nein. Das will der Herr nicht. Jeremia 48, 10. Verflucht sei, wer das Werk des Herrn lässig treibt. Verflucht, wer sein Schwert vom Blutvergießen zurückhält. Moab ist von seiner Jugend an sorglos gewesen und ungestört lag es auf seinen Häfen. Es ist niemals von einem Gefäß ins andere gegossen worden. Es ist auch nie in die Gefangenschaft gewandert. Deswegen ist sein Geschmack ihm geblieben und sein Geruch hat sich nicht verändert. Dann erklärt er, dass man das einfach als Mensch haben muss, dass man verändert wird. Was hat das jetzt mit zwischenmenschlich zu tun? Das ist ganz einfach. Wenn du dich vor Gott nicht verändern lässt, dann wirst du so einen Geschmack haben. Das wirkt sich aufs Zwischenmenschliche aus. Also muss sich Gott verändern, dass du das nicht mehr hast. Das ist mosaisches Gesetz mit den Geboten und das ist Propheten mit dieser Erweisung. Wisst ihr, wenn ich diese Erweisung so nehme, dass ich begreife, aha, da will mir Gott etwas zeigen, wie ich vorgehen soll, wie ich eingestellt sein soll, wie es auf der Dritte wirkt, nämlich auf meinen Nächsten, dann verstehe ich das mosaische Gesetz. Und dann ist das Alte Testament wirklich ein spannendes Buch zu lesen, nicht nur wegen der Schattenbilder, sondern letztendlich auch, ganz wichtig, weil der Heilige Geist es lebendig macht wie ein zweischneidiges Schwert und mich hier vor Sünde überführt. Römer 3, 20, ist ganz wichtig. Und unterm Strich muss man jetzt einfach hingehen und sich das ganz langsam vergegenwärtigen, was man will. Und was man nicht will, zum Beispiel, jetzt erklärt er, das ist jetzt zwischenmenschlich. Jesaja 58, 6. Ist das nicht ein Fasten, an dem ich gefallen habe, dass er ungerechte Fesseln losmacht, dass er die Knoten des Joches löst, dass er die Unterdrückten freilasst und jegliches Loch zerbrecht? Besteht es nicht darin, dass du dem Hungrigen dein Brot brichst und arme Verfolgte in dein Haus führst, dass wenn du einen Entblößten siehst, du ihn begleitest und dich deinem eigenen Fleisch nicht entziehst, das ist Familie, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird rasche Fortschritte machen. Also er sagt hier, du musst bestimmte Verhaltensweisen an den Tag legen. Zum Beispiel, das ist jetzt hier beim Alten Testament, wird das aufgegriffen. Der Herr Jesus hat es direkt gelehrt, hat gesagt, wenn ihr Korban sagt, dass ihr nämlich das Geld, das ihr habt, mit dem ihr eure Eltern versorgen solltet, lieber opfert und dann eure Eltern hungern lasst, dann versündigt ihr euch. Das ist genau das. Wisst ihr, und so ist das Alte Testament eine Ergänzung. Und der Jesus sagt am Alten Testament, und zwar an den Propheten und dem mosaischen Gesetz, aber ausdrücklich, die Teile, die das Zwischenmenschliche betreffen, lerne ich, wie ich mich am Nächsten gegenüber verhalte. So. Wisst ihr, wenn man die Bibel einmal so liest, dann kriegt es alles eine ganz andere Sicht, als wenn man hier das stur liest. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt in Zukunft lest, Gesetz und die Propheten, dann müsst ihr jetzt gucken, warum nur Gesetz und die Propheten? Warum nicht die Schriften? Darum habe ich euch die Liste gemacht. Warum nicht der letzte Teil? In den Psalmen, im Hiob, in allen diesen Dingen ist der Großteil anders gelagert, seelsorgerlich. Aber die Anweisungen, wie ich mich benehmen soll, am Nächsten gegenüber, die steht im mosaischen Gesetz und die steht in den Propheten. Aber nur denen Teile, die das ansprechen. Sind aber in der Regel im Neuen Testament von Jesus sowieso wieder gelehrt worden. Wisst ihr, wenn man das jetzt mal sieht, dann sagt er, alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso, denn dies ist das Gesetz und die Propheten. Jetzt müssen wir aber Lukas 6 dazu lesen, 27 bis 31. Das ist die Parallelstelle. Euch aber, die ihr hört, sage ich. Das fängt schon mal ganz extrem an. Euch, die ihr hört. Ja, Entschuldigung. Kann man letztendlich jemand etwas sagen und er hört es nicht? Genau das meint nämlich der Jesus. Er sagt nicht, habt ihr mich verstanden akustisch, sondern sagt, ihr, die ihr mich hört, die ihr bereit seid, für uns jetzt nach der Ausgießung vom Heiligen Geist, nach Pfingsten, wo der Heilige Geist wirkt, wenn der Jesus durch den Heiligen Geist etwas lebendig macht, in der Verkündigung oder im Wort Gottes, und ob das gerade jetzt Altes Testament betrifft, das wird plötzlich lebendig und trifft mich. Das ist das, was er hier meint und sagt. Euch aber, die ihr hört, die ihr bereit seid, dem Wirken des Heiligen Geistes nachzugeben, sage ich. Und jetzt erklärt er. Liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen. Jetzt kommen wir zu den Anweisungen, was er meint. Er meint das nämlich ganz anders, wie wir es lesen. Wir lesen das schematisch. Der Herr Jesus will nicht, dass wir unsere Feinde lieben, indem wir gegen unsere Überzeugung aus letzter, sage ich einfach, Gehorsamstruktur heraussagen, so wie eine Schwester mal das bei mir gemacht hat. Die hat mich nicht gemocht. Da habe ich auch Verständnis dafür. Und ich habe sie, weil sie wie eine Prophetin galt, habe ich sie einfach ausgeschaltet. Das hat sie mir nicht verziehen. Dann haben wir uns getroffen, dann sind wir auf die Sache zu sprechen gekommen, haben sie erklärt. Und dann stand sie vor mir und ich hatte den Eindruck, es geht nur noch kurze Zeit, dann kommen die Kralle und fahren dir durchs Gesicht, viel nicht mehr gefällt. Und dann hat sie mit zusammengebissenen Zähnen, ich sehe das heute noch vor mir, und darum ist das so wichtig, was hier steht, hat sie, also mit einem Lächeln, es war verkrampft, hat sie wahrscheinlich eine Muskelkater in die Backenknochen gehabt. Ja, kennt ihr das? Das passiert uns doch auch, wenn du heuchelst und du musst lächeln. Dann passiert doch genau das Gleiche. Hat sie gelächelt und dann sagt sie, und dennoch müssen wir uns lieben. Das war interessant. Ich habe es damals nicht so richtig verstanden. Dennoch müssen wir uns lieben. Der Jesus sagt was ganz anderes. Er sagt hier nicht, du musst den Nächsten lieben. Sagt er überhaupt nicht. Sondern er sagt, euch aber, die ihr hört, die ihr euer Herz zum Heiligen Geist gegenüber öffnet, die ihr weich seid dem Wirken des Geistes gegenüber, liebt eure Feinde, die ihr Gott dienen wollt. Ihr sollt eure Feinde lieben. Merkt ihr, das ist ein Unterschied vom Gesetzlichen. Der gesetzliche Mensch sagt, jetzt muss ich den Nächsten lieben. Nein, musst du gar nicht, aber als Gläubiger. Sondern du musst hören, sobald du hörst und dem Herrn zuhörst, dann wird auch der Heilige Geist durch die vollkommene Erlösung bei dir wirken, dass du den Nächsten lieben kannst. Und was viel wichtiger ist, dass du den Nächsten lieben willst. So ist nämlich Matthäus 7,12 gemeint. Durchs Gesetz und die Propheten kriegst du die Anregung. Der Heilige Geist selber in dir verwandelt es, dass du durch das Wirken des Geistes dann letztendlich verstehst, was das bedeutet, und dann bist du bereit, es zu tun. Wieso ist das gemein? Liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen. Sind wir mal einig. Das kann keiner von uns. Da ist keiner dazu in der Lage. Wieso? Und wenn jetzt bestimmte Dinge kommen, könnt ihr euch erinnern, jetzt nochmals aus dem Alten Testament, wo der Elisa mit seiner Gnadegabe einfach hingeht und die Feinde in die Mauern der Stadt reinholt. Jetzt sind die gefangen in der Stadt. Und dann kommen natürlich die anderen und sagen, jetzt Kopf ab, jetzt töten wir sie. Und er sagt, nein. Oder wie Gott manchmal wirkt, wenn es heißt, du sollst denen Gutes tun, die euch hassen. Jetzt greifen die an, verlieren und sind praktisch ohne Begleitung, ohne Essen, ohne Trinken. Die würden krepieren hier in der ganze Hitze Israels. Und jetzt sagt er so, jetzt gebt ihnen Kleider, meine Feinde. Das ist Alttestament. Jetzt gebt ihnen Kleider, gebt diesen Feinden, gebt ihnen Kleider, gebt ihnen Essen, Trinken und das Wort, du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst, kommt aus dem Alten Testament, nicht aus dem Neuen. Wisst ihr, und das ist das, was Bibel hier meint. Sie meint, dass ich vom Alten Testament, wenn der Heilige Geist mir das lebendig macht, einfach mit meinem Herzen, das bereit ist, um Herr Jesus zu dienen, bereit bin, das zu tun. Wisst ihr, das ist interessant. Er befiehlt nicht Liebe im Sinne für, ihr müsst eure Feinde lieben, sagt er nicht. Sondern sagt, dir hört, denen sage ich es. Er sagt es der andere gar nicht. Wisst ihr? Also muss ich zuerst gucken, dass ich höre. Wisst ihr, das ist der Grund, wie man Bibel lesen muss. Wenn du kannst die Bibel lesen auf hunderttausende Arten. Ich lese gerade eine Geschichte wiederum. Ich habe die Geschichte der Heiligungsbewegung, habe die Geschichte der Brüderbewegung. Jetzt lese ich gerade nochmal die Geschichte der alten Pfingstbewegung. Ich lese das alles durch. Und das ist interessant, aufgrund der gleichen Bibelstelle, also innerhalb einer Bewegung, wie viele Leute zu unterschiedlichsten Ideen kommen. Aber auch die Gegner, wie jeder zu einer anderen Idee kommt. Da muss ich sagen, Entschuldigung, ich muss die Bibel lesen, wie sie ist. Wenn hier steht, euch aber die ihr hört, sage ich. Das ist Matthäus 7,12. Nur die, die hören. Wenn ich jetzt die Bibel ernst nehme, dann muss ich die Bibelstelle, die unser Thema betreffe, was du nämlich willst, das mit dir nicht tut, das tue auch keinem anderen an, dann muss ich wiederum Lukas 24, Apostelgeschichte 28 benutzen und durch die ganze Bibel die Dinge untersuchen. Habe ich jetzt heute nicht gemacht, dass ich alle Stellen aufgelistet habe. Ich möchte es nur vom Prinzip her zeigen. Aber jetzt kannst du praktisch durch die ganze Bibel verfolgen, was hier gemeint ist. Und das ist letztendlich der Wille Gottes. Er will, dass wir alles, was er uns sagt, auch in den Propheten und im mosaischen Gesetz, und zwar die Teile, die uns betreffen bezüglich dem Zwischenmenschlichen, das will er, dass wir es einfach hören. Und einmal sagt die Bibel, hört und versteht. Dass wir einfach offenes Herz haben und sagen, Herr, was willst du mir sagen? Dass ich dann einfach annehme und sobald ich höre, kommt dann von Jesus die Erweisung, liebt eure Feinde, jetzt kann ich es nehmen. Vorher kann ich es nicht, kenne ich. Dann sagt er, tut Gutes denen, die euch hassen. Das kann ich nur, wenn das funktioniert. Wenn ich das jetzt mache aus, Anführungszeichen, Gehorsam, ich sage mal aus Gesetzlichkeit, gegen meine Überzeugung, auch gegen meinen eigenen Wille, ich tue es nur, wenn ich es muss. Wisst ihr, was da im Preisgericht dann übrig bleibt? Nix. Holz, Heu, Stroh, das ist weg. So, jetzt kommen wir wieder zu einem ganz wichtigen Punkt. Die ganze Bergpredigt, alles, was der Jesus uns hier sagt, auch gerade das Matthäus 7,12, das hat diesen Grundgedanke, Überzeugung. Ich tue es aus Überzeugung. Ich tue es wirklich, weil der Herr es mir ans Herz legt und es ist Überzeugung. Und da könnt ihr durchgehen durchs ganze Alte, durchs ganze Neue Testament, es ist völlig egal, wo ihr hingeht. Alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen. Jetzt sind wir wieder bei dem, was der Jesus sagt. Er sagt, alles. Wisst ihr, jetzt könnte man natürlich sagen, dann hat der Herr Jesus das ja vollkommen zusammengefasst. Dann bräuchte ich ja theoretisch nicht einmal mehr Propheten lesen, nicht einmal mehr das mosaische Gesetz lesen, sondern müsste nur überlegen, was will ich eigentlich, dass die Leute mir tun. Und genau das, was ich will, dass die mir tun, dass sie mich hätscheln, dass sie mich lieben, dass sie nett zu mir sind, dass ich für sie der Liebste, der Schönste, der Reichste, der Gescheitste. Versteht ihr? Das ist ein Zitat von meinem Chef, hat immer zu uns gesagt, du bist der Schönste, der Liebste, der Gescheitste. Ihr begreift, ich überziehe es jetzt bewusst. Alles, was ich will, dass die Leute mir tun, das soll ich ihnen auch tun. Naja. Was ist aber jetzt, wenn ich zum Beispiel Dinge will von anderen, die der Herr gar nicht will, dass man mir das tut. Es gibt ja Dinge, die will ich. Aber Gott will sie nicht. Also ich hätte es gern, dass die Leute so zu mir sind, aber Gott will es gar nicht. Also zu Deutsch, dass mir immer schön tut. Wenn mir immer schön tut, das gefällt den Leuten. Aber wenn Gott sagt nein, sondern wenn jemand gegen dich sündigt, Matthäus 18, verwarne ihn unter vier Augen, wenn er nicht auf dich hört, verwarne ihn unter Zeugen, wenn er nicht auf dich hört, verwarne ihn vor der Gemeinde. Das will niemand hören. Und weil Gott ja weiß, wie wir sind, dass wir immer Dinge wollen, die eigentlich letztendlich mir auch letztendlich ja, nicht brauchen, nicht benötigen, die nicht gut für uns sind, die schlecht sind, sagt er, alles was du willst, dass die Leute dir tun, letztendlich, das tue ich auch. Aber es hängt letztendlich am Gesetz und an den Propheten. Dort siehst du jetzt, was gemeint ist. Also muss ich wieder Gesetz und Propheten lesen, um es zu verstehen. Wenn ich dann das Neue Testament weiterlese, dann sehe ich, dass alles drin ist, was hier gemeint ist. Zum Beispiel 28, segnet die euch fluchen, betet für die, welche euch beleidigen. Das heißt, das ist ja wichtig, ich soll die segnen, die mir fluchen. Wisst ihr, wir segnen gern die, die uns Gutes tun. So ist der Mensch. Gell? Und das Grundproblem ist, du siehst im Alten Testament, wie Gott dann letztendlich Menschen dazu bringt, dass sie so handelt, wie er will. Wisst ihr, zum Beispiel, geht mal zu dem Buch Ruth. Die Ruth war Moabiterin, war Heidin. Müssen wir gucken, was mit Moab ist, was hier gemeint ist. Eine Moabiterin. Gell? Und trotzdem geht Boas hin und heiratet sie und kümmert sich um sie, dass sie nachher ganz geschockt ist und erstaunt ist, dass der sich so um mich kümmert. Wisst ihr, siehst du, wie Gott einen Menschen dazu bringen kann, dass er geistlich richtig reagiert. Jetzt liest du das, solche Dinge. Du liest solche Dinge und der Heilige Geist macht dir die lebendig und dann plötzlich kriegst du ein Verständnis fürs Neue Testament. Das sind wie Mosaiksteine. Im Mosaik bedeutet das erster Mosaikstein. Segnet die euch fluchen, betet für die, welche euch beleidigen. Jetzt siehst du im Neuen Testament, im Alten Testament, aus der ganzen Heiligen Schrift, wenn es der Heilige Geist lebendig macht, wie du das machen sollst. Aber nochmal, damit man es richtig versteht. Das meint nicht, ich soll jetzt im Alten Testament in die Propheten und im Mosaischen Gesetz Teile rausnehmen und die gesetzlich versuchen durchzudrücken, wenn ich gar nicht überzeugt bin. Also die Stelle von Jesus hier in Lukas 6, die Parallelstelle, sagt klipp und klar, er sagt es denen, die hören. Und du musst immer bei Parallelstellen, auch in den Synoptikern, in den drei ersten Evangelien, musst du immer alle Stellen lesen. Und dann hast du das Ganze. Und er sagt hier, und das gilt für Matthäus 7, 12, die ihr hört. Also kein gesetzliches Anwenden. Aber wenn man nachher reinguckt in 2. Mose 20, nicht gesetzlich anwenden, sondern du musst es wollen. Da geht es immer darum, dass ich es will, dass ich dem Herr Jesus dienen will, dass ich dem Heiligen Geist nachgibt, die völlige Erlösung in Anspruch nehme, sei Blut, sei völlige Erlösung, die macht, dass ich mit Christus gekreuzigt bin, dass ich das kann. Wisst ihr, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, jetzt ärgert mich einer ohne Ende und jetzt ist einer, der tut mir Übels. Ich habe Leute, die mir Übels tun. Ja, nicht viele, aber es gibt, wo dir Übels tun. Jetzt gehst du einfach hin, zerknirscht, und sagst, naja, der Herr sagt, ich soll für sie beten. Jetzt betest du einfach für die. Und ich kenne das von mir, dann weißt du ja nicht, was du betest. Ich will. Du willst ja auch nicht gute Dinge wünschen und beten. Gell? Aber schlecht darfst du auch nicht. Ja, was tust du jetzt? Gell? Wie ist der Mensch? Also ist ganz einfach. Jetzt sage ich, Herr, er ärgert mich oder sie ärgert mich. Jetzt machen wir es einfach so. Ich, und jetzt kommen wir zu dem wichtigen Wort, befehle es dir an, das heißt im Hebräischen, wo das Wort kommt, dass man es auf den Herrn wälzt. Ich gebe es einfach dir, in dem Vertrauen, dass du richtig handelst. Und darum kann ich jetzt auch für den beten, weil ich ja weiß, du regelst für mich, kann ich für den wirklich beten. Ist das so jetzt gemeint? Das sind auch die alttestamentliche Stelle gemeint. Ich soll hören, völlig geistlich reagieren und überzeugt sein und dann tun. Ihr merkt, dass es nicht so einfach geht. Es geht immer darum, Überzeugung. Nie Zwang. Nie, ich muss, du musst es jetzt tun. Du musst dich jetzt selber innerlich am Riemen reißen. Du musst mit Gewalt es tun. Nie. Ist nie gemein. Sondern du sollst es aus Überzeugung tun, dir hören. Dem, der dich auf die eine Backe schlägt, biete auch die andere da. Und dem, der dir den Mantel nimmt, verweigere auch das Hemd nicht. Ja, das ist ganz einfach, solange man dir es nicht tut. Wisst ihr, solange man dir das nicht tut, tut es überhaupt nicht weh. Aber wenn man es dir tut, dann wird es schwierig. Wisst ihr, und so sagt die Bibel, jetzt guckst du einfach im Alten Testament, im Gesetz und in den Propheten, was Gott will, wie du dich am Nächsten gegenüber benimmst. Und du willst ja auch, dass man dir das auch so tut. Und wenn du das beachtest und wenn du wirklich ein Hörender bist, wenn du das Wirken des Heiligen Geistes akzeptierst und aus dem raus das tust, dann ist das wunderbar. Gell? Und dann hast du auch die Kraft, die Wange hinzuhalten. Wisst ihr, keine Kunst, wenn ein viel stärkerer vor dir steht, dir eine knallt. Da nicht zurückzuschlagen, ist doch einfach, oder? Wenn du kriegst den nächsten geknallt. Aber wenn jetzt jemand da ist, dem du weit überlegen bist, ob das mit Worten ist oder mit körperlich, Und du einfach, ich habe es auch schon gemacht, dass du mit Worten dem dann eine knallst. Ich bin körperlich oft unterlegen, aber mit den Worten bin ich meistens überlegen. Gell? Von daher ist das gar kein Problem. Du kannst auch einen Mensch mit Worten hinrichten, dass der nicht einmal mehr die Hand hebt. Gell? Aber das Problem ist es richtig? Ist falsch? Sondern die Bibel sagt klipp und klar, so wie du es willst, damit dir es tut, so sollst du es auch tun. Das heißt, du darfst den, der dir unterlegen ist, so wenig dann quälen oder plagen, wie den, der dir überlegen ist. Da tust du ja nicht aus Angst, weil er dir dann wirklich auch was antut. Sondern du sollst gar nicht tun. Du sollst geistlich handeln. Du sollst hören. Wissen, die Überschrift von dem ganzen Thema ist Lukas 6, 27, euch aber dir hört, sage ich es. Und das, wenn es die Parallele ist zu Matthäus 7, 12, gilt das genauso für Matthäus 7, 12. Dir hört, dir bereit sei zu hören, jetzt tut's. Gib aber jedem, der dich bittet, und von dem, der dir das Deine nimmt, fordere es nicht zurück. Naja, ich habe mir schon manchmal überlegt, wenn ich das dem gäbe oder leihe, kriege ich es zurück. Kennt ihr das? Das habe ich aus Erfahrung gemacht, wenn ich nämlich schon erlebt habe, dass ich nicht zurückkriegt habe. Einmal hat mir sogar jemand gesagt, ich gebe es dir nicht mehr zurück. Ja, was willst du denn machen? Gell? Kannst du ja nichts machen. Gell? Er hat gesagt, ich gebe es dir nicht zurück, weil ich brauche das. Ne? Was willst du da sagen? Gell? Ein Gläubiger, gell? Ausdrücklich. Wisst ihr, das sind Dinge, da kannst du nichts machen. Und jetzt sagt der Herr aber, nee, das geht nicht. Du darfst nicht taktisch handeln. Wenn dich jemand bittet, gib es ihm trotzdem. Versteht ihr? Wenn ich höre, was der Geist den Gemeinde zu sagen hat, wenn der Heilige Geist in meinem Herzen wirkt, dann habe ich kein Problem. Wenn ich es nur aus falschem Gehorsam, aus falscher Gesetzlichkeit mache, dann habe ich ein Riesenproblem. Und wie ihr wollt, dass euch die Leute behandeln sollen, so behandelt auch ihr sie gleicherweise. Ja, jetzt kriegen wir Probleme im Griechischen. Völlig deckungsgleich, dann müsste hier Isos stehen. Dann hätte hier der Text gesagt, so behandelt auch ihr sie gleich, sagt er nicht. Sondern gleicherweise heißt homoios, das heißt ähnlich. Das heißt, es ist jeder anders. Jedes Verhältnis zum Menschen ist anders. Du musst immer das Verhältnis zu dem Menschen angucken. Du musst seinen Charakter angucken, du musst dich angucken. Und ich sage es mal vorsichtig. Wenn du jetzt einem anderen Gutes tun willst und du zum Beispiel glaubst, dass Fleischkäse das Höchste ist aller Speisen und jeder, der dir über den Weg läuft oder zu dir kommt, den servierst du Fleischkäse und der andere den würzt, wenn er es bloß sieht, dann ist das, versteht, dann ist diese Erweisung schon mal falsch. Ihr begreift? Homoios, ähnlich. Es muss angepasst sein. Das heißt dann wieder übersetzt, frag den, was hast du gerne? Und dann erwartest du, dass man dich fragt, was hast du gerne? Wisst ihr, ich komme ja viel rum zur Verkündigung. Ich habe manchmal ein Problem, wenn die Leute mir etwas besonders Gutes machen wollen. Ich war bei Geschwister zur Übernachtung und die haben mir besonders Gutes gemacht. Die kamen aus einer anderen Kultur. Und dann haben sie mir nur erklärt, was sie da reingemacht haben. Und das waren alles die Dinge, wo es mich wirkt, wenn ich bloß dran denke. Jetzt kommt der Kampf. Wisst ihr, ich lüge nicht bewusst, aber das mache ich, das gebe ich ganz offen zu. Wenn es unangenehm ist, versuche ich auszuweichen. Ich kann dann sagen, oh, danke, es war Suppe. Danke, Suppe möchte ich keine. Mir reicht es andere. Stimmt ja, reicht mir das andere, weil es wäre ja Horror, wenn ich das essen müsste. Ja. Wisst ihr, wenn jetzt aber die Schwester fragt, oder magst du das, was da drin ist, gar nicht? Dann bin ich am dransten. Dann muss ich sagen, ja, das ist ein Problem. Ich mag es wirklich nicht. Aber meine Frau mag es, kann ich meistens sagen, weil wir sind so Gegensätze. Sie hat mir schon auf den Kopf gerettet, weil sie ist dann mit Begeisterung und ich muss nicht essen. Ihr begreift, was ich meine? Das, was du willst, dass dir die anderen tun, das tue ich ihnen auch, sagt der Herr Jesus. Und dann sagt das mosaische Gesetz und die Propheten sind so ein Maßstab, wo du dir deine, ich sag's mal so, Verhaltensweise holen kannst und natürlich in der direkten Lehre der Bibel, das ist ja gar keine Frage im Neuen Testament, Aber du musst es so machen, dass du letztendlich es gleicherweise machst. Also so, wie es recht ist. Und dann gibt es auch Dinge, wo du willst, dass die Leute dir tun sollen. Das wollen die Leute von dir gar nicht. Das fällt auch in der gleichen Weise. Wenn du jetzt zum Beispiel merkst, der will das gar nicht, dann lass es. Du kannst ja nicht jemand verzwungene Wohltat geben. Wieso? Dann bist du nur beleidigt, wenn du jemand was schenkst, der das gar nicht will und hinterher kriegst du mit, dass er es einem Dritten geschenkt hat oder in den Schrank geschmissen hat. Wieso? Sind wir selber schuld. Also ihr merkt, da gehört ein geistliches Gefühl dafür und auch ein geistliches Gespür und auch ein gewisser gesunder Menschenverstand. Also du sollst das tun, was du vom anderen erwartest, aber in einer vernünftigen Art und Weise. Und dazu gibt Gott Unterstützung durch das mosaische Gesetz und durch letztendlich auch die Propheten. Das Gesetz mehr wie die Propheten, das muss ich jetzt ehrlicherweise sagen. Jakobus 2, Vers 8 und Folgevers sagt: Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach dem Schriftwort, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so handelt ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, so begehrt ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter verurteilt. Also er sagt, das ist das wirklich königliche Gesetz. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Tja, da steht aber nicht, du sollst deinen Nächsten lieben, und der Heilige Geist hat die Bibel inspiriert, mit Phileo. Phileo heißt seelisch. Das heißt, dass ich ihn seelisch liebe, weil er mir sympathisch ist, weil er mir was Gutes getan hat. Er hat mir was Gutes getan, dann tue ich dem auch was Gutes. Der hat die gleiche Wortschatz wie ich, der redet wie ich. Das geht nicht. Wisst ihr, ich bin zum Beispiel, ich habe Brüder, die sind meiner Körpergröße. Mit denen kann ich es besonders gut. Aber ich habe auch Brüder, die 1,90 groß sind, mit denen kann ich es genauso gut. Das ist normal. Wenn ich jetzt bloß noch mit den Kleinen könnte, dann wird es schwierig. Und wenn die Große bloß noch mit den Großen könnte, dann wird es schwierig. Wenn sie dünne bloß mit den dünnen könnte, dann wird es schwierig. Wenn die nicht dünn sind, bloß mit denen nicht dünne könnte, dann wird es auch schwierig. Versteht ihr? Wenn die Gescheites bloß mit den Gescheiten könnte, dann wird es auch schwierig. Also das alles zählt gar nicht. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Da steht Agapao. Und das heißt, du sollst für den Nächsten das Beste suchen. So wie du erwartest, dass man für dich das Beste sucht. Wisst ihr, und jetzt kommen wir natürlich noch zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Ich sage es mal vorsichtig, da darf man nicht zu pingelig sein bei dem ganzen Thema, weil es ist einfach so, woher soll jemand wissen, was jetzt für dich ganz wichtig ist und was für dich letztendlich jetzt ganz wesentlich ist. Wenn der im Geiste wandelt, dann kriegt er es raus. Wenn er aber nicht im Geiste wandelt, dann kriegt er es halt nicht raus. Dann klappt es halt nicht. Da musst du einfach sehen, du kriegst ja auch nicht immer vom anderen raus. Und so, ganz ehrlich gesagt, kannst du zum anderen auch nicht immer erwarten, dass er alles rauskriegt. Aber wenn wir jetzt mal einfach einen kleinen Exkurs machen und einfach in 2. Mose 20 reingehen, in die sogenannte 10 Gebote, dass man einfach lernt, wie man das anwendet, was der Jesus hier sagt. Da sagt er klipp und klar, Vers 3, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Das ist nicht das Thema von heute. Heute geht es nur ums Zwischenmenschliche. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf Erden, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist, ist nicht unser Thema. Betet sie nicht an und diene nicht, ist unser Thema auch heute nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht, an den Kindern bis in das 3. und 4. Glied derer, die mich hassen. Der aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Das ist alles nicht unser Thema. Das ist das Thema, das mosaische Gesetz bewirkt, dass ich Gott liebe und dem Götzendienst fliehe. Das wäre dann das Thema. Unser Thema kommt dann später. Auch Vers 7, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht, ist nicht unser Thema. Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn, ist nicht unser Thema. 6 Tage sollst du arbeiten, alle deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist, und er ruht im siebten Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Auch nicht unser Thema. Weil, wie der Kolosser 2,16 sagt, niemand soll euch richten wegen Sabbat, sagt, die Teile vom mosaischen Gesetz sind in Christus erfüllt. Ist nicht unser Thema. Ihr begreift. Unser Thema kommt jetzt. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Wird im Neuen Testament übrigens wieder aufgegriffen. Und jetzt kommt die Verheißung, damit du lange lebst im Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Wenn ich jetzt höre, Lukas 6, wenn ich höre und sage, aha, Gott will, dass ich Vater und Mutter ehre, im Neuen Testament ist ja bestätigt. Und jetzt kommt die Verheißung, dadurch werde ich lange leben. Ich habe einen Stiefvetter, der ist Anfang 20 gestorben, weil er seine Mutter geschlagen hat. War mir sofort klar, wo der gestorben ist, im Unfall, war mir sofort klar, warum Gott ihn tötet. Weil er genau Vater und Mutter nicht geehrt hat, sondern die Mutter sogar geschlagen hat. Wisst ihr, so muss man das mosaische Gesetz lesen. Aber ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, jetzt muss ich krankhaft versuchen, zwanghaft meinen Vater und meine Mutter zu ehren. Sondern ich muss hingehen und sagen, Herr, ich höre, hilf mir jetzt. Und lass mich im Heiligen Geist wandeln, lass mich voll Heiligen Geistes sein, lass mich die Erlösung annehmen, reinige mich in dein Blut, wo ich es nicht getan habe. Jetzt gib mir Gnade, dass ich ein Herz habe, dass ich meinen Vater und meine Mutter ehren kann. Merkt ihr den Unterschied? Nicht das mosaische Gesetz oder das Prophetenwort gesetzlich versuchen, mit Zwang umzusetzen, das ist falsch. Sondern hören, was hier die Schrift sagt, und dann zum Herrn gehen und sage, hilf mir es zu tun, dass er es dann durch den Heiligen Geist tut. Das ist mir ein Unterschied, es war ein riesiger. Du sollst nicht töten. Da steht im Hebräischen, der Deutsche hat da kein gescheites Wort dafür, morden. Du sollst nicht Ehe brechen. Jetzt bin ich wieder, wisst ihr, da sage ich, aha, ganz klar, aber wisst ihr, wenn ich jetzt in 1. Korinther 6 reingehe, in den Sündenkatalog, also das ist ja jetzt nichts Neues, sondern das ist ja nur eine Bestätigung, eine Wiederholung, dass ich beim alttestamentlichen Lesen auch die Gebote nicht vergesse. Nämlich in 1. Korinther 6, 9 heißt es, wisst ihr denn nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige, da steht praktisch ein Wort, da kommt unser Wort Pornografie her, weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher, das betrifft uns jetzt wieder, genauso Unzüchtige, noch Weichlinge, noch Knabengender, das geht alles in Gleichgeschlechtlichkeit rein, weder Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolge, noch Lästerer, noch Räuber werden das Recht Gottes ererben. Versteht ihr? Das ist jetzt eine ganz klare Aussage, da brauchen wir gar nicht überlegen, da sagt Gott, was er will. Und im Alten Testament greift das wieder auf, das hat den Vorteil, wenn du jetzt zum Beispiel Altes Testament liest, dass du trotzdem die Dinge, die Gott will, hier hast. Aber du darfst nie gesetzlich machen, indem du einfach sagst, jetzt muss ich das mit Gewalt tun, sondern du musst sagen, ich will hören, dass ich es mit meinem Herzen aus Überzeugung tue. Gott will alles aus Überzeugung. Er will nichts verzwungen. Wobei, du sollst nicht töten, ist gar keine Frage. Aber wenn jetzt zum Beispiel, jetzt kommen wir zu dem Problem, jetzt ist Krieg. Das war ja für die Leute im Dritten Reich, da gab es gläubige Soldaten, die werden jetzt an die Front gestellt, müssen schießen. Ja, was ist jetzt, du sollst nicht töten? Manche haben das so aufgefasst, dass sie gesagt haben, gut, okay, ich verweigere und sind dann hingerichtet worden. Aber manche haben auch gesagt, ich will nicht töten. 1. Johannes 5, es ist dein Wille. Du willst, dass ich nicht töte, jetzt hilf, dass ich nicht töten muss. Und dann ist passiert, dass die zum Beispiel den Antrag gestellt haben in der Sanitätsabteilung. Und die sind in eine Sanitätsabteilung gekommen, die Gläubige, dass sie nicht töten mussten. Wisst ihr? Da hat Gott wieder eingegriffen. Wenn man jetzt gesetzlich nur sagt, jetzt darf ich nicht töten oder morden und geht hin und verweigert dann sogar, unter Umständen stirbt man, obwohl man gar nicht sterben müsste. Wenn man zu meinem Jesus gekommen, hätte es ihm auf den Altar gelegt. Wenn es dann sein Wille gewesen wäre, dass ich Märtyrer wäre, dann wäre ich trotzdem gestorben. Aber es gibt immer die Möglichkeit, dass er mich entfliehen lässt. Wisst ihr? Ihr merkt, das muss man mit gesundem Menschenverstand, mit geistlichem Verständnis angehen. Du sollst nicht Ehe brechen, da wollen wir gar nicht überlegen, das ist glasklar. Ich verstehe das nicht, ich verstehe auch die christliche Zeitschriften nicht, die sich dann dauernd überlegen, ja, wenn es dann doch zur Scheidung kommt, was dann und überhaupt und unter bestimmten Umständen kann man dem anderen das nicht zumuten. Dann muss ich sagen, Entschuldigung, die Bibel sagt, es soll nicht Ehebrecher, aus, fertig. Es gibt, meine Frau versteht mich nicht, ja und? Verstehst du deine Frau? Verstehst? So muss man ja fragen. Gell? Also hat mal jemand gesagt, es gehört immer zwei dazu, das ist so. Wisst ihr, das Problem ist ganz einfach. Die Bibel sagt, kein Ehebruch, aus, fertig. Ein anderes Geschlecht ist für dich als Mann tabu und für dich als Frau sind die anderen Männer tabu. Wisst ihr, brauchst du überhaupt nicht überlegen. Aber wenn du jetzt dich innerlich verzehrst nach einer anderen Person und es nur zwanghaft unterdrückst, das ist immer noch besser, als wenn du es tust, aber du musst dafür sorgen, dass du hörst, dass du das aus Überzeugung lässt. Wisst ihr, das ist der Grund, dass du es lässt aus Überzeugung. Du sollst nicht stehlen, da sind wir dann bei den nächsten Geboten, du sollst nicht begehren. Wisst ihr, das ist einfach so, du kannst vom Herrn ein Herz haben, dass du sagst, ich will nur das, was du mir gibst. Ich will das Begehren dir auf den Altar legen, dann wirst du gar nicht in die Versuchung kommen. Du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deine Nächsten, je nachdem, wie du mit der Lüge umgehst. Wisst ihr, ich sage es immer so, du darfst nicht lügen. Du kannst ausweichen. Du brauchst nicht jedem alles sagen, aber du kannst nie eine falsche Aussage machen, auch Dritte gegenüber. Wenn man dich direkt fragt, dann bist du im Trennsten. Wenn du nicht lügen willst und es auch nicht sagen willst, dann musst du zur Notlösung greifen. Dann musst du sagen, ich will es nicht sagen. Wilhelm Busch ist das passiert. Gestapo-Mann stürmt sein Büro, lässt sich so mit beiden Händen auf seinen Schreibtisch fallen, dass sein Gesicht nahe beim Wilhelm Busch ist und brüllt ihm an, wo sind die Flugblätter? Wisst ihr, wo die Flugblätter waren? Unter seinen Händen, der hat's gar nicht gemerkt, dass er sich drauf gestützt hat. Und der Wilhelm Busch hat ihn anguckt und sagt, ich sage es Ihnen nicht. Wunderbar. Gott hat dem Mann die Augen verblendet. Er hat ihn beschimpft, hat ihn bedroht, ist aber gegangen, hat Hände weg, dafür die Flugblätter, die er schon in Händen hatten, ist wieder gegangen. Wisst ihr, es geht darum, man muss Gott die Gelegenheit geben. Und wenn wir hören, dann kann Gott sich verherrlichen in unserem Leben, auch durch die Gebote. Wisst ihr, und da muss man einfach lernen, frei zu sein. Du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten, du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch sein Rind, noch seinen Esel, das ist Auto, noch sein, nicht was, was dein Nächster hat, das ist klar, das ist, der Esel ist Auto. Gell? Aber ihr versteht, wenn ich jetzt nur gesetzlich mich vergewaltige innerlich, obwohl ich gar nicht von dem überzeugt bin, dann hat das vor Gott keinen Wert, es ist wichtig, dass ich nicht tue, das hat natürlich einen Wert vor Gott, dass ich gar nicht tue, aber Gott will, dass ich höre, dass ich es aus völliger Überzeugung mache. Wisst ihr, wenn du so das Alte Testament liest, wisst ihr, ich habe jetzt gesagt, ich habe jetzt die 10 Gebote auseinandergefiltert. Der Jesus sagt, was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Nämlich die Bibelstelle von Jesus haben wir zum deutschen Sprichwort gemacht. Aber das ist genau der Jesus gesagt. Das, was du willst, dass man dir tut, das tu dem Nächsten. Und nimmt die Propheten und das Alte Testament, das mosaische Gesetz, sprich die Tora, als Musterbeispiel. Aber nochmal, damit man es richtig versteht, als Musterbeispiel, Lukas 6, 27 sagt, ich sage es denen, die hören. Versteht ihr? Mir geht es heute Abend auch darum, dass wir nicht gesetzlich sind. Natürlich die Sünde, wo als Sündenkatalog, 1. Korinther 6, Ehebrecher, Mord, Sünde, also Hurerei, alle diese Dinge, da brauchen wir gar nicht überlegen. Das ist ein absolutes Nein für einen Gläubiger. Aber jetzt die Dinge, zum Beispiel Vater und Mutter ehren, wenn man es jetzt nicht so richtig kann, da man sich einfach vergewaltigt und versucht, schandenhalber zu ehren. Versteht ihr? Das Problem, das will Gott nicht. Er will, dass ich höre und dass ich aus Überzeugung tue. Aber es gibt Dinge, da wo ich nicht überlege, warum ich es tue, das tue ich grundsätzlich nicht. Also, dass wir uns richtig verstehen. 1. Korinther 6 lässt es in Ruhe. Diese Dinge sind tabu für einen Gläubiger. Römer 1, 18 bis 32 lässt es in Ruhe. Diese Dinge sind für einen Gläubiger tabu. Aber wenn du jetzt hier im Alten Testament siehst, wie Gott handelt, dann darfst du nicht versuchen, jetzt mosaische Gesetz zu halten, sondern musst sagen, Herr, wenn du willst, dass ich Vater und Mutter ehre, dann will ich es auch tun, dazu das Neue Testament es aufgreift, aber ich will es aus Überzeugung tun. Gib mir ein Herz, dass ich es tun kann. Wisst ihr, die ganze Erweisung Jesu zielt, wenn ich es richtig verstanden habe, wohl darauf, dass du letztendlich, wenn man Lukas 6 dazu nimmt, wirklich es um seinetwille tust, dass du es tust, wenn sein Heiliger Geist in deinem Herzen wirkt, dass du nachgibst und dass du geistlich handelst. Das ist doch das wunderbar, oder? Da brauchst du dich auch nie innerlich zwingen und verbiegen, dann kannst du sagen, Herr, gib mir ein Herz, dass ich es einfach kann. Wisst ihr, ich habe festgestellt, man kann viel mehr, als man denkt. Ich habe jetzt festgestellt, jemand denkt, ich kann bestimmte Dinge gar nicht, aber ich kann Dinge. Da staune ich bloß, was ich kann. Bei mir das größte Wunder, was ich essen kann. Ja, früher denkst du, kannst du nie essen, wirst du umfallen sofort. Wenn du das ein bisschen isst, kippst du um. Aber ich konnte es essen, bin nicht umgefallen. Galater 5, 16. Ich sage euch, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Das ist letztendlich gemeint. Weil Fleisch wird dann in Vers 19 definiert. Offenbar sind die Werke des Fleisches. Welche sind? Ehebruch, das will ich nicht. Ich will nicht, dass man mir gegenüber die Ehe bricht, also breche ich am anderen gegenüber auch nicht die Ehe. Das ist eine logische Folge. Unzucht. Ich will nicht, dass ein anderer unzüchtig ist, also bin ich es auch nicht. Ich will nicht, dass ein anderer unrein ist, also will ich es auch nicht rein. Zügellos. Ich will nicht, dass der andere sich gehen lässt. Das ist Zügellosigkeit. Also lasse ich mich auch nicht gehen. Götzendienst ist nicht unser heutiges Thema. Zauberei auch nicht. Das betrifft Gott. Feindschaft. Ich will nicht, dass ich einen Feind habe, also bin ich niemandes Feind. Ich will nicht, dass man mit mir streitet, also streite ich nicht. Ich will nicht, dass man mir gegenüber eifersüchtig reagiert, also bin ich auch nicht eifersüchtig. Ich will nicht, dass man mir gegenüber zornig reagiert, also bin ich auch nicht zornig. Ich will nicht, dass der andere selbstsüchtig ist und mich ausnutzt, also tue ich es dem anderen gegenüber auch nicht. Ich will nicht, dass man mir gegenüber Zwietracht sät, dass man mich mit anderen gegeneinander ausspielt, also tue ich es auch nicht. Ich will nicht, dass Krüppchen entsteht und Parteiungen, wo ich nicht dazugehöre. Das ist ja der Hintergrund, wenn ich es nicht will, also tue ich es auch nicht. Ich will nicht, dass man mir gegenüber neidisch ist, also bin ich die andere auch nicht neidisch. Mord ist wieder gegenüber Gott. Trunkenheit, ich will nicht, dass die anderen betrunken sind, das ekelt mich an, also bin ich es auch nicht. Gelage, auch Essen, ich will selber, da will ich nicht dabei sein, also tue ich es selber auch nicht. Und dergleichen, und dergleichen, und dergleichen. Merkt ihr, wie das gemeint ist? Wenn ich die Gebote so lese, dann sind die Gebote kein Problem. Wenn es alles über den Heiligen Geist geht, über das Wirken des Heiligen Geistes in meinem Herzen, der das vollkommene Opfer Jesu lebendig macht, dass der Jesus als mein Herr durch den Heiligen Geist das bei mir wirkt, dann habe ich kein Problem. Dann kann ich auch im Alten Testament es völlig befreit lesen. Ich lese zum Beispiel Jesaja 48, 20. Zieht aus von Babel, flieht von den Chaldäern mit Jubelschall. Offenbarung 18, 4. Geht hinaus aus ihr, mein Volk, Hure Babylon, damit ihr nicht ihrer Sünden teilhaftig werdet und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Das ist jetzt wieder das Gleiche. Aber jetzt im Alten Testament kommt was. Das ist jetzt wieder für mich interessant als Ergänzung. Er sagt mit Jubelschall. Also du sollst nicht zerknirscht, jetzt muss ich da austreten. Versteht ihr? Jetzt muss ich da austreten. Sondern mit Jubelschall. Ich trete freudig aus, weil ich jetzt einen klaren Weg gehe. Wisst ihr, so sind alle diese Stellen gemeint. Und dann kommt Galater 5, 22. Dann kommt halt die Frucht des Geistes. Ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Du willst doch, dass man dich liebt. Du willst, dass man dir Freude bereitet. Du willst, dass man mit dir in Friede ist. Du willst, dass man dir gegenüber großzügig, langmütig ist. Du willst, dass man dir gegenüber freundlich ist. Du willst, dass man es mit dir gut meint, dass man gütig gegen dich ist. Du willst, dass man dir gegenüber treu ist, dass man zu dir hält. Du willst, dass man dir gegenüber sanftmütig ist, dass man keine drüber haut. Du willst, dass man dir gegenüber selbst beherrscht ist. Tja, sagt der Herr Jesus, dann musst du es auch tun. Wenn es nicht kannst, dann ist ein vollkommenes Opfer. Du kannst dich reinigen lassen durch Jesu Blut. Du kannst das Opfer so für dich annehmen, dass es genau wirkt. Genau so ist das gemeint. Und als Hilfe gibt er uns das Alte Testament, das Gesetz, aber nur die Teile, die das betreffen, Zwischenmenschliche und die Propheten, so wie unser Jesaja, nur die Teile, die das Zwischenmenschliche betreffen. Naja, soll man ehrlich sein? Wie viel haben wir geistlich im Nebel rumgestochert, oder? Wie oft haben wir selber versucht, gesetzlich etwas zu tun, statt geistlich so vorzugehen? Das ist genau der Grund, warum Jesus so Bibelstelle sagt. Und wenn wir jetzt anfangen zu hören, dann können wir es tun. Ich möchte beten. Ja, Jesus, wie einfach ist es, wenn wir gewaschen in deinem kostbaren und teuren Blut wirklich das hören, was du durch den Geist der Gemeinde zu sagen hast, was du uns im Herzen zeigst, auch durch das Alte Testament, wenn wir die alttestamentliche Stelle lesen. Du sollst nicht, dass wir da nicht gesetzlich beginnen, das versuchen zu tun, sondern dass wir so, wie Lukas 6 es sagt, einfach hören, dann sehen, das ist dein Wille, und dann beginnet ganz einfach, wenn das Neue Testament es auch bestätigt, es vor deinem Angesicht so lang zu bewegen, bis wir in der Lage sind, es aus Überzeugung zu tun. Dadurch wirst du verherrlicht, dadurch wird die Frucht des Geistes entstehen, dadurch wandeln wir im Geist. Gib uns einfach Gnade, geöffnete Augen des Herzens, Erleuchtung durch deinen Heiligen Geist, dass wir es verstehen und dass wir jetzt richtig handeln, dass wir nämlich genauso handeln, wie du es in Matthäus 7,12 willst. Dass wir das, was wir nicht wollen, dass man uns es antut, auch die anderen nicht tun, aber aus Überzeugung. Gib uns einfach Gnade. Dafür danke ich dir. Amen.